Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute hört ihr den zweiten Teil der sechsten Folge.
Ich habe gestern mit einer ganzen Reihe an Freunden gesprochen und es war so ein bisschen so, oh, SOS-Telefon, ey Leute, wie geht's euch? Wir haben alle über den AfD-Parteitag gesprochen, der ja noch viel rechter ausgefallen ist als sonst. Und wir haben alle irgendwie über das Gutachten gesprochen, was zeitgleich im Raum steht. Und alle waren sich so ein bisschen einig, ey, es passiert gerade so viel. Wir haben das Gutachten, wir haben den Parteitag, wir haben die Wahl vor uns und nichts passiert. Alle fühlen sich irgendwie hoffnungslos oder haben das Vertrauen in die Politik verloren. Und meine Freundin meinte gestern so, ey, ich weiß gerade gar nicht weiter. Hoffnung ist keine Strategie mehr. Es braucht echt mehr.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
Ost.
Ost. Ost. Ost.
Kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und ich möchte heute mit euch über Vertrauensverlust sprechen. Vertrauensverlust in die Politik und in rechtsstaatliche Institutionen. Und damit meine ich nicht die AfD und ihre WählerInnen, sondern genau die anderen.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe mich für diese Folge damit auseinandergesetzt, welche Funktion Vertrauen in einer Demokratie überhaupt hat und habe für diese Folge mit einigen engagierten Menschen in MV gesprochen, denen gerade für ihre Ideen und für ihr Engagement Sicherheitsnetze wegbrechen.
Und ich bin Heike Kleffner und ich habe schon lange auf das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte gewartet, die ja eben die Frage beantwortet haben, ist die AfD verfassungswidrig? Und Ende Juni habe ich dazu in Halle unter anderem mit Bijan Moini gesprochen, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und davon werde ich heute berichten.
Also heute soll es ja um Vertrauen gehen, aber der Ursprung dieser Folge basiert eigentlich auf einem Satz, den Katharina schon zu einem anderen Zeitpunkt formuliert hat, nämlich in der Ohnmachtsfolge, und der seitdem in meinem Kopf kursiert und irgendwie nicht so richtig zur Ruhe kommt, vielleicht auch zum Glück und nicht zur Ruhe kommen kann. Du hattest uns damals erzählt, Katharina, dass du dir eine Frage stellst, die da lautet, wie du deinem Umfeld noch vertrauen kannst, wenn es fein damit ist, dass ständig um uns herum menschenverachtende Positionen kursieren oder Positionen, in denen bestimmte Menschen nicht existieren dürfen. Vielleicht kannst du uns ja nochmal abholen, was genau du damit gemeint hast.
Ja, das finde ich bemerkenswert, dass das für dich so in Erinnerung geblieben ist. Für mich ist es natürlich auch in Erinnerung geblieben, einfach aber auch, weil es so Story of my life ist. Und ich gemerkt habe in der Folge, da ging es ja um Ohnmacht und dann habe ich darüber gesprochen, wie tief da irgendwie auch ein Stachel in der Brust sitzt, also der nicht einfach nur wegzuerklären ist. Wir haben ja dann darüber gesprochen, so wie kommt man aus der Ohnmacht raus, und ich bin Soziologin und dachte dann so, na gut, gesellschaftliches Klima ist auch irgendwie zeitweilig, also es gibt Trends und die vergehen auch wieder. Die Situation wird irgendwann besser werden. So. Aber was bleibt? Also ich merke das in meinem Umfeld, wie hoch die RechtswählerInnenquote ist und dass ich mich davor auch nicht mehr verstecken kann, also dass mich das direkt betrifft. Und was bleibt am Ende an Vertrauen, wenn ich einfach merke, so um mich herum gibt es so viele Menschen, und das ist nicht nur die Frau vom Bäcker oder irgendein x-beliebiger, sondern auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, auch Menschen in der Familie, die rechte Parteien wählen, die total fein damit sind, ein Weltbild zu unterstützen, in dem ich nicht existieren soll und ganz viele andere Menschen auch nicht und denen die Würde abgesprochen wird. Was bleibt an Vertrauen? Nicht viel.
Und gerade auch der Begriff des Vertrauens war das, was mich so besonders getriggert hat oder was mich irgendwie besonders interessiert hat, weil ich kenne ihn ehrlich gesagt, das muss ich mich ein bisschen outen, vor allem aus so Dating- und Beziehungskontexten natürlich, also ganz banal, so irgendwas ging schief, jemand hat irgendwen ausgetrickst, dann das Vertrauen ist gebrochen und die Beziehung ruiniert und so weiter. Aber
und jetzt outest du dich als Mensch? Ja, jetzt kennen wir doch alle.
Du machst natürlich aber mit dem Begriff des Vertrauens als Politikum eine viel größere Aussage, beziehungsweise du nimmst das und setzt es in einen viel größeren Kontext und machst damit auch die Frage nach Vertrauen in einem Umfeld oder in Institutionen oder in Menschen auf. Und das hat mich schnell zu der Frage gebracht, naja, also ist Vertrauen sowas wie so nice to have oder welche Funktion hat es eigentlich in so einer Demokratie? Also brauchen wir Vertrauen und wenn ja, wieso eigentlich?
Wir machen das ja alle und wir denken immer Politik und Gefühle, das sind so zwei unterschiedliche Dinge und gleichzeitig hängen die so eng miteinander zusammen. Wie hängt denn Vertrauen mit der Demokratie und der Gesellschaft zusammen, Juli?
Ich habe mein Hobby verfolgt und bin einmal durch verschiedene wissenschaftliche Disziplinen gerast und habe euch so ein bisschen einen Überblick mitgebracht, den ich euch gerne in so einer ganz kurzen Version präsentieren würde, so eine Art Wissenschafts-Speed-Dating. Eben mit der Fragestellung, okay, also was hat Vertrauen eigentlich in einer Demokratie verloren? Und ich habe leider in der Kürze der Zeit nicht alle Studien dieser Welt gelesen. Ich habe aber jetzt so fünf große Funktionen, die ich besonders wichtig fand, rausgefiltert. Da geht es einmal um Legitimation zum Beispiel. Also Vertrauen schafft innerhalb einer Demokratie für Institutionen und Entscheidungen Akzeptanz, die gut dafür ist, wenn ich selbst inhaltlich beispielsweise anderer Meinung bin. Also es gibt ein Wahlergebnis beispielsweise, das ich bekloppt finde oder das jetzt nicht meinem Gusto entspricht und vielleicht bin ich von diesem enttäuscht, aber ich gehe nicht hin und prüfe jede einzelne Stimme, weil ich denke, das passt so, wie die das machen und ich habe dieses Vertrauen. Also ich akzeptiere das Wahlergebnis und arbeite dann damit. Dann gibt es sowas wie Kooperation auf verschiedenen Ebenen, nämlich zum Beispiel ökonomisch und zivilgesellschaftlich. Also erst wenn ich Vertrauen habe in einer Demokratie, habe ich ja überhaupt erstmal Bock, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Und das vielleicht auch mit Leuten zu tun, die in anderen Vereinen unterwegs sind, dass ich nicht sage, okay, ich muss jetzt erst 1 Million Verträge mit denen abschließen, um mich sehr deutsch für alles Mögliche abzusichern, sondern ich kann sagen, gut, ich vertraue euch, dass ihr auch das bewahrt, woran ich glaube. Dann gibt's so eine Funktion der Stabilisierung. Also es taucht in ganz vielen Studien immer das Wort Klebstoff auf. Quasi Vertrauen hat auch die Funktion, politische Systeme in Krisen zusammenzuhalten und dass die Leute sich dann nicht direkt abwenden und sagen, okay, sayonara, hat mir jetzt nicht gepasst, tschüss. Partizipation war schon ein bisschen drin in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement, aber es betrifft natürlich auch, gehe ich überhaupt zur Wahl oder trete ich einem Verein bei, also inwiefern beteilige ich mich auch an Gesellschaft. Und ganz interessant fand ich noch die Erkenntnis von so einer Kontroll- oder Korrekturfunktion, dass es nicht immer Worst Case ist, wenn so ein Vertrauen Risse bekommt oder nicht mal vorhanden ist, sondern dass es auch eine Studienlage dazu gibt, dass es gut sein kann, um zum Beispiel so Reformen anzustoßen oder festzustellen, okay, also hier müssen wir nochmal nacharbeiten, hier gibt's was, was uns nicht so passt und das kann dann quasi auch Veränderungen anstoßen. Also wenn du mich als autointeressierte Person fragst, was so Vertrauen für eine Funktion hat. Wenn wir uns Demokratie als Auto vorstellen, kannst du irgendwie das allerbeste Modell des Jahrhunderts haben, aber das Auto fährt halt nicht ohne Treibstoff. So. Und genau dieser Treibstoff ist Vertrauen. Muss trotzdem ab und zu überprüfen, funktioniert die Kupplung noch und regelmäßig zur Wartung und ein Scheckheft prüfen lassen aus Vorsorgegründen. Aber du brauchst Treibstoff, um voranzukommen.
Ich habe so gemerkt dabei, da sind ja so viele Punkte drin. 5 Punkte hast du aufgezählt und jeder Punkt hat auf eine unterschiedliche Weise mit mir resoniert. Also angefangen bei, wie hast du es genannt, Legitimation?
Genau.
Wir zweifeln keine Wahlergebnisse an. Und das ist ja so eine, vielleicht auch schon Strategie der Rechten, habe ich das Gefühl, vor allem in den USA, Misstrauen zu schüren. Und mich hat das sofort erinnert an die Wahl 2020, als Trump behauptet hat, dass das Wahlergebnis falsch wäre. Also Joe Biden hat damals gewonnen, dass aber eigentlich Donald Trump gewonnen hätte. Und all seine Hardcore-Unterstützer fahren ja auch bis heute dieses Narrativ. Und das war so eine Zäsur irgendwie, weil das auf so einer hohen Ebene stattgefunden hat, weil das mit so einem bedeutenden Ergebnis stattgefunden hat. Und weil es so schamlos, so ungeniert einfach weiter behauptet wurde und so viel drauf aufgesprungen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, so da wird einem der Boden richtig weggerissen. Wenn man nicht mal mehr auf das vertrauen kann, worauf kann man denn dann noch vertrauen? Und es gibt natürlich ganz viele gefälschte Wahlergebnisse in unterschiedlichen Staaten, aber genau das macht uns doch irgendwie auch mit zum Rechtsstaat, dass vernünftig gewählt wird und dass man sich darauf verlassen kann. Also was ich damit sagen will, ist, mich hat das sofort an die USA erinnert und mich hat das sofort, ich habe das gleich gefühlt, inwiefern das Misstrauen schüren kann, wenn man sich darauf nicht verlassen kann oder wenn man behauptet, dass man sich darauf nicht verlassen kann.
Du meinst, es gibt ganz viele gefälschte Wahlergebnisse in autoritär regierten Staaten, oder?
So als Unterschied zum Rechtsstaat, genau.
Ja, und ich fand das, was du jetzt gerade gesagt hast und auch Juli, das Bild mit dem Vertrauen als Treibstoff, da muss ich echt sagen, ich glaube, wir haben eine Demokratie-Treibstoffs-Vertrauenskrise, weil wir uns schon so daran gewöhnt haben, ja auch in Europa, dass rechtsextreme, rechtsautoritäre Parteien schon im Vorfeld die Ergebnisse von Wahlen quasi anzweifeln, ja, also denken wir an die Wahlen in Ungarn etc. und uns auch schon selbst so dran gewöhnt haben. Oder ich würde sagen, es gibt so einen Gewöhnungseffekt und der ist total schlecht.
Und Juli, sag mal, wenn du sagst, es gibt dann das Auto, das kann das beste Modell sein und das Problem ist dann aber, es fährt ohne Treibstoff, wenn es ohne Vertrauen funktioniert. Wir haben es in den USA gesehen, wir sehen es auch woanders in der Welt. Sehen wir es denn auch in Mecklenburg-Vorpommern?
Selbstverständlich. Ich locke euch mal an die Mecklenburgische Seenplatte. Also vielleicht, was man vorher wissen muss, die Mecklenburgische Seenplatte, da hat jetzt hier quasi, um im Auto zu bleiben, jemand jüngst die Hinterreifen abmontiert. Also die Mecklenburgische Seenplatte, hier passt 6-mal die Stadtfläche Berlins rein und gleichzeitig wohnen aber so wenige Menschen hier wie vielleicht in einem Berliner Häuserblock, um das mal ein bisschen plastisch sich vorzustellen. Also man kennt die Leute, die hier leben, man interagiert mit denen täglich. Wir haben hier ganz viele demografische Herausforderungen und ich glaube, ich habe in meinem Leben schon in allen möglichen Ländern und Bundesländern und so gelebt, aber ich habe noch nie in einem Ort gelebt, wo auch rechte Strukturen so sichtbar und fühlbar waren, fernab jeder Statistik, sondern wirklich so einfach in meinem Alltag, in alltäglichen Situationen, in denen ich mich hier so bewege. Und in dieser Mecklenburgischen Seenplatte hat der Kreistag Ende Juni ein Förderprogramm abgesägt. Dieses Förderprogramm kennt ihr bestimmt, das heißt Demokratie leben und es war auch ganz viel in den Medien in der letzten Zeit, weil es damit einige Herausforderungen gab, auch auf einer Bundesebene. Aber in der Mecklenburgischen Seenplatte ging es um die Frage, okay, wir haben diese Kohle eigentlich, 140.000 Euro, und wir könnten die jetzt in Demokratieprojekte investieren. Wie steht ihr dazu? Und dann haben 24 Kreistagsmitglieder gesagt, gut, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Wir machen das ja immerhin schon seit 2015. Die demokratisch Engagierten verlassen sich auf uns. 24, also die AfD geschlossen, plus einige CDUler haben gesagt, nee, danke. Und dann gab es noch 14 Enthaltungen und das heißt, es gab keine Mehrheit und das Programm war passé, was ziemlich krass ist, weil das war so der einzige Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, der sich dagegen entschieden hat, für Geld, was ja da ist. Die Begründung war so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, war sehr hanebüchen. Und deswegen fühlten sich natürlich auch einige der demokratisch Engagierten maximal vor den Kopf gestoßen. Ich habe mit sämtlichen Leuten da telefoniert. Ich war gestern in der alten Synagoge in Staffenhagen. Die hatten Geld beantragt für so ein Kinder- und Jugendprojekt, was die nicht jetzt bekommen. Was natürlich gerade, wenn man über Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum nachdenkt, maximal schlecht ist, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Eine der Engagierten, Undine Spillner vom Transitfestival, der jetzt auch 13.000 Euro flöten ging, hat das als Schienbeintritt für Demokratinnen bezeichnet, was ich ganz bezeichnend auch in dieser Vertrauensfrage finde, weil das natürlich sich so anfühlt wahrscheinlich, wenn man sich hier engagiert, gerade im ländlichen Raum, gerade mit diesen ganzen Widerständen, von denen ich euch auch immer wieder berichte. Und die Engagierten, das waren dann nicht nur die Projekte, denen jetzt dieses Geld flöten geht, sondern alle wussten sofort, ach, okay, mit dieser Entscheidung sind wir alle gemeint. Nicht nur die, die beantragt haben. Und die haben dann auch direkt eine Demo organisiert vor dem Kreistag, wo auch überall regional berichtet wurde und Medien hingereist sind. Und das ist schon, also ich meine, wir haben jetzt Mitte Juli, wenn diese Folge erscheint, wir stehen kurz vor der Wahl. Das war schon ein deutliches Zeichen. Und auch als ich hier den Vertreter der alten Synagoge gefragt habe, okay, was macht das mit Ihnen, meint der so, naja, es geht schon auch um Vertrauen, was jetzt nicht mehr da ist, weil das ist natürlich auch eine ideelle und finanzielle Schutzstruktur für das, was wir hier machen und unsere Arbeit hier im ländlichen Raum. Zu viel vielleicht mal als Außenreport aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich spiele den Ball zurück und würde euch fragen, welche Vertrauensverluste bringt ihr denn mit? Wo beobachtet ihr das? Wie würde denn jetzt alles, was wir besprochen haben, Katharina, deinen Freundinnen was bringen, die du vorher zu Anfang uns erzählt hast, wo die gesagt haben, ja, okay, Hoffnung reicht uns jetzt halt nicht mehr?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn wir haben so die Ursachen und Probleme besprochen. Aber was es braucht, sind Lösungen. Und ich schwanke so ein bisschen hin und her, denn einerseits, klar, sind wir alle Teil von der Demokratie und müssen was tun und müssen darüber sprechen, was können wir tun. Und alle meine Freundinnen hatten auch gesagt, ey, ich würde gerne, wenn sag mir einfach was und ich würde es machen. Ich möchte, dass eine Lösung gefunden wird. Aber diese Lösung liegt halt nicht einfach so auf der Straße und ich kann jetzt denen auch nicht einfach was sagen. Also was ich sagen möchte, ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht was von uns, aber es kann nicht sein, dass man auf zivilgesellschaftlicher Ebene das kompensieren muss, was auf politischer Ebene nicht passiert. Es braucht Schutz für die Personen, die sich engagieren und generell für die BürgerInnen. Und das muss von der Politik kommen und es muss eine Handlungsfähigkeit von der Politik geben. Also ich gebe die Frage an euch zurück. Was können wir denn tun, um die politischen Institutionen oder die rechtsstaatlichen Institutionen, die PolitikerInnen selbst zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, kümmert euch um das, wofür ihr auch da seid.
Ich kehre einmal wieder in meinen Dating-Modus vom Anfang zurück. Ich glaube, es ist total wichtig, wenn man in Beziehung geht mit anderen Menschen oder in Gesellschaft, um Vertrauen herzustellen, dass du häufig, wenn du in Stresssituationen gerätst, dann bist du so, okay, was ist die Handlung, die ich jetzt tun muss? Was ist jetzt das, was ich irgendwie bewirken kann? Ich glaube, es wäre schon viel damit getan, wenn wir einfach nochmal unsere Werte klären, wenn wir uns irgendwie besinnen, zu sagen, okay, wir wollen Demokratie und deswegen haben wir bestimmte Werte ausgehandelt und nach diesen Werten handle ich. So, und dann kann ich dieses Gerüst nämlich anwenden auf alles, was ich tue. Und ich sage zum Beispiel, okay, wir haben irgendwie Demokratie leben. Viele Menschen finden das sehr bürokratisch. Ich möchte aber trotzdem Projekte unterstützen. Also gehe ich vielleicht in den Konflikt oder ich gehe in die Transparenz und sage, wie können wir das verändern und verbessern und lasse nicht einfach die Leute hier im Land im Stich.
Ich glaube, ich kann mich da total gut anschließen an das, was du gerade gesagt hast, Juli, nämlich diese Auseinandersetzung um Demokratie leben ist ja eigentlich eine Auseinandersetzung um die Frage, folgen CDU, Kommunalpolitikerinnen und Landtagsabgeordnete und letztendlich auch Bundestagsabgeordnete und die Bundesregierung dem rechtsextremen Playbook der AfD, die sagt, die demokratische Zivilgesellschaft ist das Feindbild Nummer eins, ja, nachdem das Feindbild, das alte Feindbild Nummer eins, die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, ist es halt die demokratische Zivilgesellschaft und gemeint, damit sind wir alle. Und es gibt ein positives Beispiel, das zeigt, dass es sich offensichtlich doch lohnt, mehr mit CDU-Abgeordneten und politischen VerantwortungsträgerInnen zu streiten, in die Diskussion zu gehen, wenn sie so Entscheidungen treffen wie eben an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und das kommt aus Thüringen im Ilm-Kreis. Da ist es nämlich genauso gelaufen wie in der Mecklenburgischen Seenplatte. Da hatte der Kreistag Ende Mai auch mit den Stimmen von CDU, Freien Wählern und AfD auf AfD-Antrag hin abgelehnt, Fördergelder von Demokratie leben zu nehmen. Und da gab es auch massive Proteste, da gab es auch Kundgebungen und sehr viel Ringen und Sprechen mit CDU-Abgeordneten. Und jetzt haben die tatsächlich die Entscheidung rückgängig gemacht. Ja, es gab eine neue Abstimmung. Jetzt gibt es auch eine Verwässerung, muss man auch klar sagen, in den Prinzipien, wie die Fördergelder ausgegeben werden sollen und wer sie nicht kriegen soll, heißt es nicht mehr wie vorher rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien oder Akteure, sondern eben jetzt ist dann nur noch von extremistischen und populistischen Vereinen und Akteuren die Rede. Aber immerhin, also ich finde, es ist wirklich was, was wir alle tun können, nämlich fast alle von uns haben im Familienkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis Menschen, die aus taktischen Gründen oder aus Überzeugung CDU-WählerInnen sind und die zu ermutigen, wirklich diesen Kontakt zu den Abgeordneten aufzunehmen, die sie da wählen wollen und zu sagen, hey, wenn ich euch wähle, wenn ihr meine Stimme haben wollt, dann erwarte ich von euch, dass ihr nicht die Politik der AfD vollzieht, dann erwarte ich von euch, dass die Brandmauer steht. Das, finde ich, ist was, was tatsächlich alle tun können.
Lasst uns mal vor Ort gucken, Heike. Du hast ja gesagt, du warst auf dieser Veranstaltung in Halle, organisiert von Halle gegen Rechts. Und ich glaube, da hast du uns auch was mitgebracht, nicht wahr?
Also das ist, glaube ich, wenn es um die Frage Vertrauen geht, worauf vertraue ich eigentlich in diesen Zeiten, dann muss ich echt sagen, ich vertraue auf ehrenamtliche antifaschistische Initiativen wie Halle gegen Rechts. Und um die vorzustellen, wir hören gleich Magdalena, eine der Sprecherinnen von Halle gegen Rechts. Es ist einfach eines der ältesten zivilgesellschaftlichen Bündnisse in Ostdeutschland, was durchgängig seit jetzt schon mehr als 15 Jahren vor Ort konkret antifaschistische, antirassistische Arbeit macht in Halle und weit darüber hinaus. Also quasi so ein echter Leuchtturm in schwerer See. Und zuerst habe ich Magdalena gebeten, dass sie uns einfach nochmal daran erinnert, was Halle gegen Rechts eigentlich in den letzten mehr als 15 Jahren so gemacht hat. Das ist natürlich jetzt so ein kurzer Überblick, aber es fand ich wirklich spannend. Highlights aus der Arbeit. Da hören wir jetzt mal rein.
Das Bündnis Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage, das gibt es seit 2010 und wir arbeiten in vielfältiger Weise gegen Rechts. Ob das Demonstrationen und Mobilisierung gegen klassische Nazi-Aufmärsche, zum Beispiel jetzt im Rahmen der CSDs ist, über Bildungsarbeit, da denke ich zum Beispiel an die Bildungswochen gegen Rassismus, die jährlich mittlerweile über 2 Wochen stattfinden, wo vielfältige Akteure der Stadt mit Lesungen, Ausstellungen, Festen, Konzerten, Theatern, Diskussionen und Filmen im Rahmen auch der internationalen Wochen gegen Rassismus Haltung zeigen, würde ich sagen. Aber auch mit Aufklärung über rechte Organisierungen, die wir erstellen in Papers und dann über unsere Öffentlichkeitsarbeit auf der Website und in Social Media oder in Printversionen verteilen, über Monitoring von rechter Raumnahme. Da denke ich zum Beispiel an die Corona-Leugner, aber auch an die rechte Buchmesse, die dieses Jahr zum 2. Mal in der Halle-Messe stattfinden wird. Ich denke an Gedenkarbeit, die im historischen Kontext stattfindet, zum Beispiel an die Bücherverbrennung am 12. Mai von 1933 auf dem Uniplatz und natürlich auch in Bezug auf den Anschlag von Yom Kippur am 9.10.2019. Die Arbeit gegen Antisemitismus, die war dem Bündnis schon immer wichtig, aber natürlich ist es seit dem Anschlag nochmal wichtiger geworden und nochmal in den Fokus gerückt. Also Highlights unserer Arbeit sind eigentlich alle erfolgreichen Mobilisierungen von uns und anderen gegen kleine oder große Nazi-Demos. Also wenn wir es schaffen, dass die Nazis nicht durch die Stadt laufen, ist das ein Erfolg und das ist der Erfolg der Menschen, die kommen und was tun. Zum Beispiel als auch im letzten Jahr Menschen gekommen sind nach Halle und den CSD stören wollten, haben wir sie erfolgreich am Bahnhof blockiert. Aber auch ja ein längeres oder größeres Highlight ist natürlich, dass die Menschen aus dem Haus der Identitären Bewegung, genau das Haus, was sich die Identitäre Bewegung angeeignet hatte und für ihre Zusammenkünfte genutzt hat, dass die Menschen wieder ausgezogen sind nach 2 Jahren, weil einfach kontinuierlich Protest stattgefunden hat aus der Nachbarschaft, aus der Zivilgesellschaft, vom Bündnis, mal größer, mal kleiner, auf jeden Fall kontinuierlich und nervig. Das war natürlich ein großer Erfolg. Die Bildungswochen gegen Rassismus, die jährlich stattfinden, sind auch ein wichtiges Ereignis mittlerweile einfach in der Stadt und werden von vielen Akteuren in der Stadt getragen, mitgestaltet. Ich denke auch an den Januar 2024, als nach den Recherchen des Korrektiv wir es geschafft haben, 16.000 Menschen auf die Straße zu bringen, die sich für die Demokratie ausgesprochen haben. Oder zuletzt an einen AfD-Bürgerdialog, wo ja Ulrich Siegmund vor einem eher leeren Saal saß, aber es draußen viele Leute gab, die am Protest teilgenommen haben. Und Ulrich Siegmund zur Kenntnis genommen hat, dass es offensichtlich schwer ist, sich in Halle zur AfD zu bekennen, aufgrund von regen zivilgesellschaftlichem Engagement.
Und dann habe ich Magdalena gefragt, gerade auch, weil eben Halle gegen Rechts das einzige Bündnis war, der einzige Veranstalter, der sich in Halle noch getraut hat, diese Veranstaltung mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu machen, ja, zu der Frage, ist die AfD verfassungswidrig? Ob das Bündnis eigentlich diese Frage AfD-Verbot auch diskutiert hat und wenn ja, was dabei rausgekommen ist und das Ergebnis oder die Klarheit von Magdalena fand ich wirklich auch nochmal überraschend.
Wir haben im Bündnis über eine Positionierung bezüglich eines AfD-Verbots bzw. einer Prüfung abgestimmt und uns mehrheitlich dafür ausgesprochen. Spätestens jetzt nach dem Vorliegen des Gutachtens der Gesellschaft für Freiheitsrechte sollte es allen demokratischen Parteien klar sein, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Es wird viel zu oft auf diejenigen referiert, die die AfD wählen und viel zu selten auf diejenigen geschaut, die von der Verfassungsfeindlichkeit der AfD betroffen sind. Ich denke da an queere Menschen, ich denke an Menschen mit Einwanderungsgeschichte, an Menschen mit niedrigem Einkommen, arbeitslose Menschen, an Kinder, Frauen und Familien. Und wir fordern den Perspektivwechsel von den Parteien, die die Einleitung des Verbotsverfahrens derzeit blockieren. Wir fordern, dass der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt nachhaltig der Rücken gestärkt wird. Zum Beispiel, indem ein Förderprogramm wie Demokratie leben am Leben gehalten wird und die tolle Arbeit, die damit ermöglicht wird, weiter stattfinden kann und auch nachhaltig gesichert wird. Was Zivilgesellschaft bereit ist zu leisten, damit ab September Rechtsextreme nicht in Regierungsverantwortung kommen und dies anzuerkennen, wäre so wichtig, gerade hier und jetzt in Sachsen-Anhalt. Und das gilt natürlich auch bundesweit und über den September hinaus.
Halle gegen Rechts, das war aber nicht nur die einzige Mutmacherin, die du vor Ort kennengelernt hast, nicht wahr?
Auf der Veranstaltung habe ich eine Initiative kennengelernt, die ich wirklich spannend finde, die auch ehrenamtlich ist und die alle auch unterstützen können, ja. Und zwar heißen die Revision 26. Und die machen etwas, was ich super finde.
Wir von Revision 26 wollen durch eine landesweite Informationskampagne über die wahren Ziele der AfD Sachsen-Anhalt aufklären und so verhindern, dass die AfD die absolute Mehrheit im Landtag erlangt, den Ministerpräsidenten stellt und die Ministerien besetzen kann. Das hätte nämlich weitreichende negative Folgen für diejenigen, gegen die AfD jetzt schon vorgeht, aber eben auch für diejenigen, die die AfD wählen wollen, weil sie beispielsweise von den anderen Parteien sich nicht vertreten fühlen. Und wir wenden uns vor allem an Wechselwählerinnen und noch unentschlossene AfD-SympathisantInnen. Das sind nämlich gar nicht mal so wenige und die könnten quasi das Zünglein an der Waage bei der Landtagswahl im September sein. Wichtig sind uns vor allem die Kleinstädte und der ländliche Raum. Wir setzen auf analoge Medien wie Flyer und Postkarten und das vor allem in Verbindung mit der direkten Begegnung in Form von Briefkasten- und Marktplatzgesprächen und Gesprächen im Bekanntenkreis. Die Inhalte unserer Kampagne basieren auf dem AfD-Wahlprogramm und greifen die Themen auf, die viele bewegen. Wir haben Material zu Finanz- und Energiepolitik, Bildung und Frauen entwickelt. Wichtig ist uns auch das Thema Freiheit, insbesondere deswegen, weil die AfD zwar behauptet, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, wenn man jedoch in ihr Wahlprogramm schaut, fällt auf, dass sie zahlreiche Freiheiten, allen voran die Meinungsfreiheit, stark einschränken wollen. Wir nehmen die Sorgen und die Wut der WählerInnen ernst und wir wollen nicht moralisieren und auch nicht überzeugen, sondern eben zum Nachdenken und kritischen Betrachten anregen, ohne dabei eine andere Partei zu bewerben. Und im Kern geht es darum, klarzustellen, dass eine AfD-Regierung auch der eigenen Wählerschaft stark schaden würde.
Wo kann ich mir denn diese Flyer mal angucken, Heike?
Also wir verlinken die Flyer natürlich in den Shownotes und wir verlinken vor allem auch die Better Place Fundraising-Aktion, damit noch mehr Flyer verteilt werden können.
Die Flyer stellen sozusagen den Anlass und zugleich auch die Grundlage dar, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben beim Verteilen des Informationsmaterials schon viele wertvolle Gespräche führen können. Den Menschen zuzuhören und ihnen mit offenen Neugier zu begegnen, ist wirklich ein Gamechanger. Und es zeigt immer wieder allen Beteiligten, dass die AfD für die tatsächlichen Sorgen der Leute gar keine Lösung bietet, ja, sondern sogar zur Verschärfung der bestehenden Probleme beitragen würde. Das betrifft die Finanz- und Energiepolitik, die Inflation, die viel zu hohen Mieten, die Bildungsmisere und vieles mehr. Und bisher haben wir 400.000 Flyer und Postkarten drucken können und auch schon an die 100.000 bereits verteilt. Zur Finanzierung der Druckkosten läuft übrigens aktuell eine Crowdfunding-Aktion auf betterplace.org. Und wer möchte, kann auch bei der Verteilung unterstützen, Informationsmaterial bestellen oder eine Abholstation im Ort organisieren. Und wir freuen uns sehr über weitere finanzielle und oder tatkräftige Unterstützung, damit wir dann unser Ziel 1,1 Millionen Flyer für 1,1 Millionen Haushalte in Sachsen-Anhalt drucken und verteilen zu können, vor dem 6. September erreichen können.
Und es gibt so eine ganz bezeichnende Reaktion auf die Flyer. Die sind nämlich auch im Saale-Kreis vor der Landratswahl dort vor wenigen Wochen verteilt worden. Da war ja die Frage, gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt den ersten Landratsposten? Hat sie zum Glück nicht. Da sind massenhaft der Flyer von Revision 26 verteilt worden. Und das hat den AfD-Kandidaten so sehr aufgeregt, dass auch er selbst einen Flyer in seinem Briefkasten gefunden hat, dass er dazu sogar ein TikTok-Video gemacht hat und den Flyer dabei hochhält. Also offensichtlich treffen die Flyer wirklich einen Nerv. Und das ist für mich so eine ehrenamtliche, klare Aktion, die alle unterstützen können und die mir ehrlich gesagt auch ein Stück weit Vertrauen wiedergibt. Weil wenn wir immer nur mit uns selber reden, das rettet uns am Ende nicht so, ne? Das ist einfach ein Angebot zum Gespräch und zum Nachdenken mit sehr vielen Menschen.
Also Heike und Juli, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was können die Leute denn tatsächlich machen? So was können wir mitgeben? Und dann habe ich bei euch gehört, ist ganz konkrete, prüfbare Forderungen stellen. Es ist ja auch so, wir verheddern uns ganz schnell in so Scheindebatten, aber es gibt ganz klare strukturelle Probleme. Es gibt ganz klare Bedürfnisse und die müssen ganz klar auch an die Politik kommuniziert werden.
Also was man ganz klar tun kann, ist zum Beispiel auf der Webseite der GFF gibt's ein Tool, wo man seinem oder ihren Abgeordneten schreiben kann, eine Mail schreiben kann und sagen kann, hey, wir wollen, dass Konsequenzen aus diesem Gutachten folgen. Und das haben schon über 100.000 Menschen getan. Und ich hoffe, die allermeisten Hörerinnen unseres Podcasts tun das auch noch.
Cool.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, klär deine Werte, sorg für Transparenz, geh in den Konflikt, wo es notwendig ist. Werd ein bisschen kreativ bei Sachen, die du starten willst. Überleg dir, welche Leute du unterstützen kannst. Ja.
Ja, und ich würde bei dem Stichwort Transparenz noch eine Handlungsaufforderung oder Möglichkeit hinzufügen, nämlich Demokratie, du hast es ja am Anfang wirklich sehr klar gesagt und das begleitet uns in dieser Folge, braucht Vertrauen und Vertrauen entsteht durch Transparenz. Und genau gegen diese Transparenz arbeiten leider CDU und SPD in der Bundesregierung. Die wollen nämlich das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen oder so krass reformieren in Anführungsstrichen, dass viel, viel weniger Transparenz über Behördenhandeln, über Skandale danach möglich wäre. Auch da gibt es eine Handlungsmöglichkeit. Fast 500.000 Menschen haben schon eine Petition an die SPD unterschrieben, dass sie das nicht tun sollen, dass sie diese Reform zurücknehmen sollen oder ihre Zustimmung dazu zurücknehmen sollen. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Das ist eine Petition von Frag den Staat, die kennt ihr ja alle.
Also übersetzt in Julis Autometapher, man will alle Warnsysteme, Blinker etc. deinstallieren und dann sitzen wir in einem Auto, was vielleicht fährt und wir aber nicht genau wissen, oh, was läuft schief, was muss ich das Öl wechseln, was passiert bald. Ja, und genau dagegen müssen wir was tun. Und es braucht Verbote, Punkt, meiner Meinung nach, kann man auch noch weiter diskutieren, aber es braucht ganz viele kleine Schritte auch, die immer wieder eben genau solche Momente, wo die Demokratie auf dem Spiel steht oder wo die Demokratie geschwächt wird, auch ernst nehmen und dagegen was tun und sich ganz klar dagegen positionieren und die unterstützen, die was dagegen tun.
Das war die mittlerweile 6. Folge von Kipppunkt Ost. Wir haben über Vertrauen gesprochen und verabschieden uns.
Und vielen Dank für alle, die zugehört haben, mit denen wir sprechen konnten und für mein Freundinnen-Netzwerk im Hintergrund, was immer wichtige Fragen aufwirft und supportet.
Und vielen Dank an alle, die uns schon mit Spenden unterstützen. Wir brauchen euch. Ihr könnt über Steady diesen Podcast mitfinanzieren, mit ermöglichen und herzlichsten Dank an alle, die das schon tun.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kläffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war der zweite Teil der 6. Folge. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr alles zusammen nochmal hören unter kipp.ost.de.